Ein Schardasch für Violine Solo und vier Fagotte mit Themen von Richard Wagner, von Vittorio Monti und Arthur Kulnig. Der Geiger war Peter Brehm und die Fagottisten gehörten zu den Berliner Philharmonikern. Herr Brehm übrigens auch. Ein wirklich ulkiges Stück schon in der Besetzung. Da muss ich Herrn Brehm direkt drauf ansprechen, bevor wir über sein neues Buch reden. Herr Brehm, was war das denn für ein Stück? Können Sie sich da noch dran erinnern an die Aufnahme?
Ja, eigentlich sehr gut. Und zwar haben wir das zum ersten Mal aufgeführt zur 100-Jahr-Feier der Berliner Philharmoniker. Das war 1982. Und das hat ein Kollege aus einem Stuttgarter Orchester geschrieben oder arrangiert, eben aus Themen von bekannten Wagner-Opern. Und den Czardasch dazu oder das andere dazu komponiert. Ich muss sagen, das ist erstens sehr gut gemacht. Und ist natürlich geckig, wenn fünf so, sage ich mal, musikalische Elefanten, eben die Fagottisten und dann ein eher bisschen höherlagig einer den Geigenpart zuspielt. Das kam gut an und haben wir auch im Laufe der folgenden Jahre nach 82 mehrfach aufgeführt.
Sie sind jetzt inzwischen im Ruhestand.
Ne? Noch nicht ganz,
also aber mit einem Bein.
Auf Papier sind es noch 10 Tage und das offiziell letzte Konzert wird am 3. September bei den Proms in London sein.
Sie haben sich aber dann neben Ihren letzten Diensten die Zeit genommen, ein Buch zu schreiben, und zwar über Ihre Zeit bei den Berliner Philharmonikern. Wie kam die Idee dazu, das zu machen?
Ja, das ist eigentlich für mich ziemlich einfach gewesen, dass sich nämlich der Rowohlt Verlag bei mir gemeldet hat. Wer auch immer dem Rowohlt Verlag da einen Tipp oder eine Aufforderung gegeben hat, das weiß ich bis heute nicht. Jedenfalls kam die Anfrage, würden Sie ein Buch über Ihr Leben schreiben bei den Berliner Philharmonikern? Und es waren, wie gesagt, was Sie gerade sagten, nicht die letzten Dienste, sondern es war wirklich das letzte Jahr. Und auf der einen Seite fühlte ich mich muss ich sagen, geehrt, auf der anderen Seite aufgefordert. Und der dritte Punkt, dass meine Frau mich eigentlich schon seit Jahren piekste und gesagt hat, Mensch, schreib doch das mal auf, was man natürlich immer wieder mal in der Gesellschaft erzählt, weil man natürlich in diesen vielen Jahren doch mit weit über 100 Dirigenten Musik gemacht hat. Und es gab natürlich so wohl musikalische Erlebnisse, großartige Erlebnisse, aber gab natürlich die eine oder nette auch nette Geschichte, die nicht auf dem Podium stattgefunden hat.
Und das fängt nämlich genau genommen schon an mit Ihrem Start bei den Berliner Philharmonikern. Sie sind in Ihren Posten da so ein bisschen reingestolpert fast. Mit 18 Jahren haben Sie sich auf eine Stellenausschreibung gemeldet, das Probespiel absolviert und gewonnen.
Ja.
Und sind dann eben all die Jahre diesem Orchester treu geblieben, was ja nun auch eines, wenn nicht das beste Orchester der Welt ist. Hatten Sie damals den Hauch einer Ahnung davon, was Sie da für eine Stelle bekommen haben?
Überhaupt nicht. Also ich muss sagen, eigentlich muss ich das meinem Vater danken, der zu der Zeit oder sein ganzes Leben Trompeter in der Münchner Bayerischen Staatsoper war. Und der Auslöser war wahrscheinlich der, dass mein Lehrer, der mich 11 Jahre vorher betreut hat, im Oktober 69 plötzlich am Herzinfarkt verstorben ist und somit eine Klasse von 12 Musik- oder Geigenstudenten hat stehen lassen müssen dadurch, und ich war ein bisschen hilflos mit der Situation. Und ich will es jetzt nicht zu sehr ausführen. Fakt war, dass mein Vater dann irgendwann nach Hause kam mit unserem Musikmagazin, dem Orchester, und sagte, Mensch, willst du nicht mal da in Berlin vorspielen? Und ich wusste zu dem Zeitpunkt ehrlich gesagt nicht, wer Karajan ist. Ich wusste auch nicht, wer die Berliner Philharmoniker sind. Und man hat mich dann, ein guter Freund, der 10 Jahre älter ist wie ich, der hat mich dann auf dieses Probespiel vorbereitet, was im Januar 1970 dann stattfand. Und ich habe eine Einladung gekriegt von den Berliner Philharmonikern und habe vorgespielt. Und hinterher hat man mir die Hand gereicht und hat gesagt, herzlichen Glückwunsch. Ehrlich gesagt, ich wusste gar nicht, ob ich mich wirklich freuen soll. Ich wusste gar nicht, was geschehen ist. Ich kann mich nur noch erinnern, in Berlin war ein sehr schneereicher Winter. Ich bin dann von Tempelhof nach München geflogen, und als die Maschine abgehoben hat, flog ich über diese triste Mietskaserne Tempelhof und ich dachte, oh Gott, da soll ich jetzt sozusagen hinziehen, noch irgendwie doch behütet bei Papa und Mama. Mutter hat ihre Kinder, sprich meine Schwester und mich, sehr verwöhnt. Also ich musste nie Schuhe putzen, ich habe kein Spiegelei machen müssen, gar nichts. Vater hat sich um das Studium gekümmert und jetzt weg von zu Hause. Was ich dann eigentlich doch gut fand und somit bin ich dann im Sommer nach Berlin gezogen, hatte ein möbliertes Zimmer und dann ging es eben los.
Das wahre Leben. Sie schreiben in Ihrem Buch über all die großen Dirigenten, mit denen Sie gearbeitet haben, aber immer wieder klingt raus, dass Karajan für Sie eigentlich der Größte war. Warum? Was hat Karajan ausgemacht?
Ich würde es zweiteilen. Einmal natürlich die Situation, dass ich zu diesem Zeitpunkt ja keinen anderen Vergleich hatte. Bin sozusagen mit Karajan oder in der Karajan-Zeit groß geworden. Und er war auch von allen groß. Und damals gab es ja mindestens 10, 15 Weltklasse-Dirigenten, von denen heute ja leider Gottes nur noch 4 oder 5 aktiv sind. Aber er war halt der Chef, er war am meisten da, er hat mit dem Orchester natürlich gearbeitet und für mich war ja auch jedes Stück neu. Und wir haben damals natürlich, wir Jungen, irrsinnig viel geübt. Wir haben uns die Stücke, haben uns damals eine Schallplatte gekauft, die Partitur gekauft, haben uns die Stücke zu Hause angehört, teilweise mitgespielt und dann eben geübt, geübt, geübt. Und man hat damals auch noch von den älteren Kollegen natürlich des Öfteren den Hinweis erhalten, das müssen Sie so machen, das müssen Sie so machen, das geht aber noch nicht. Also kann mich mal an eine Generalprobe erinnern von der 4. Beethoven im langsamen Satz, wo ich mich eben vormittags in der Generalprobe linke Hand verhaspelt habe. Gar nicht, weil ich es nicht kann, aber einfach einen Fehler gemacht habe.
Passiert halt mal.
Bitte?
Passiert halt mal.
Natürlich. Worauf er nur ganz trocken sagte, Herr Brehm, aber heute Abend geht die Stelle. Okay, dann zuckt man natürlich und gibt abends sein Bestes, aber lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe das Probe ja bestanden und das war im Grunde dann der Anfang von dem, was ich jetzt etwas mehr als 46 Jahre mache. Und dieser Tag, wo ich das Probespiel gewonnen habe, würde ich aus heutiger Sicht sagen, vielleicht der glücklichste Tag meines Lebens, weil wenn man die Chance kriegt, fast ein halbes Jahrhundert in diesem Orchester zu spielen und das erlebt zu haben, was ich erleben durfte, eben von Karajan angefangen bis heute. Jetzt habe ich 3 Chefdirigenten erlebt, der 4. steht praktisch kurz vor der Tür.
Den verpassen Sie dann aber?
Den verpasse ich, wobei ich vielleicht versuchen werde, meine Kollegen zu fragen, sollte man dafür eine Aushilfe brauchen, dann bei dem Konzert, da würde ich wirklich gern spielen, um einfach die Chance zu haben, eben auch diesen 4. Chefdirigenten für mich einmal
gesehen
zu erleben. Aber das ist Schnee von morgen, Sie fragten Karajan. Also er war natürlich der Orchestererzieher, er hat diese Stücke wirklich, die er damals gespielt hat, eben erarbeitet, geprobt, manche Stücke wirklich bis zum Exzess geprobt. Er war ein strenger Arbeiter, er konnte auch sehr lustig sein, er konnte fröhliche Geschichten erzählen, er konnte Anekdoten erzählen, er war mal ein bisschen schlechterer Laune, aber er war eben vor allen Dingen eine unglaubliche Persönlichkeit. Er war eben charismatisch und er war ein kleiner Mann und er hat relativ wenig mit seiner Körpersprache ausgedrückt. Aber das Wenige, was er getan, was er gezeigt hat, vor allen Dingen mit seiner linken Hand, er bleibt für mich der Größte bis heute. Wobei ich eben auch ganz, ganz viele andere Dirigenten könnte wahrscheinlich eben stundenlang referieren.
Das muss ich Ihnen aber leider aus Zeitgründen verbieten.
Ja, das ist klar.
Sie haben nicht nur im Orchester gespielt, Sie schreiben in Ihrem Buch auch über Ihre Zeit im Brandis-Quartett.
Ja.
Also Streichquartett, da waren Sie 2. Geiger. Haben Sie beides gleich gerne gemacht? Das sind ja auch 2 völlig unterschiedliche Paar Schuhe.
Ja, aber Orchester, genau aus diesem Grunde macht man es eigentlich gerne. In unserem Orchester gibt es ja viele, sage ich mal, Kammermusik-Ensembles. Und damals muss ich sagen, Thomas Brandis, der zu der Zeit Konzertmeister war, der hatte immer schon den Wunsch in seinem Leben, einfach mal so gut wie möglich Quartett zu spielen. Und wir haben die Jahre vor der Quartettgründung schon das eine oder andere Mal Aufgaben gemacht für 2 Geigen, unter anderem im Bach-Doppelkonzert und. Ich denke, das war eine Zeit des Ausprobierens von seiner Seite, was mich betrifft. Er hatte damals bei den philharmonischen Solisten schon viele Jahre zusammengespielt mit unserem damaligen Cellisten Wolfgang Böttcher. Das war für ihn klar. dass das der Cellist sein wird. Und er hat dann wahrscheinlich auch sich entschlossen, eben Wilfried Strehle zu seinem Bratscher zu machen. Und somit haben wir 76 uns zusammengefunden und sind 77 dann das erste Mal aufgetreten und haben das dann 25,5 Jahre ohne Besetzungswechsel mit, schätze ich mal, 600-700 Quartettabend gemacht und, sage ich mal, auch durchwegs mit Freude, mit Spaß, natürlich mit sehr, sehr viel Arbeitsaufwand, weil ein Quartett ist wahrscheinlich die mühsamste Formation, weil es eben intonationsmäßig sehr schwer ist und Zusammenspiel. Aber es gehört dazu und ist natürlich eben auch wieder der Vorteil, kleine Gruppe, kein Dirigent, nur, sage ich mal, vier Musiker und hat seinen Reiz und man bleibt natürlich auch fit instrumental. Orchesterspielen ist zwar auch ein tägliches Training, aber man ist doch immer in der großen Gruppe. Und im Quartett ist man in der kleinen Gruppe und jeder spielt seine Stimme. Jeder darf, muss mal solistisch spielen und das pflegt natürlich die Qualität jedes Einzelnen.
Herr Brehm, eine letzte kurze Frage. Die Berliner Philharmoniker sind aber wirklich aus tiefster Seele empfunden Ihr Orchester, oder?
Mein Orchester.
Herzlichen Dank, Peter Brehm. Er hat gerade ein Buch geschrieben mit dem Titel Ein Leben lang erste Geige, meine Zeit bei den Berliner Philharmonikern. Es ist bei Rowohlt erschienen und wird ab morgen im Handel erhältlich sein. Und glauben Sie mir, Sie erfahren alles, was Sie über die Berliner Philharmoniker jemals wissen wollten und noch viel mehr.